Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der Körber-Kurz-Podcast.
Empathische soziale Roboter. Was ist das eigentlich? Wie kann eine Maschine Empathie zeigen? Und wofür könnte das hilfreich sein? Claude Toussaint ist Gründer und Geschäftsführer von Naval Robotics und Vater von Naval, einem empathischen Roboter, der Menschen in Pflegeheimen begeistert. Im Gespräch erklärt er, was Naval alles kann und wieso Menschen ihn oft direkt ins Herz schließen. Was wir übrigens auch beim Aging with Tech Festival beobachten konnten. Mehr dazu in dieser Folge von Gesellschaft besser machen mit Claude Toussaint. Moin!
Hallo, moin!
Du warst bei uns als Speaker zu Gast beim Aging with Tech Festival und es würde mich natürlich total interessieren, was dich überhaupt bewegt hat, daran teilzunehmen und was dir so am besten gefallen hat.
Gefallen hat mir die große Resonanz. Es war ein großes Publikum, viele Leute da mit viel Wissen und Leidenschaft aus den Bereichen, wo wir auch tätig sind, im Bereich Pflege, Unterstützung ältere Menschen und sehr viel Interesse aber auch zum Thema KI, was wir entwickeln, also Technologie. Und diese Kombination ist gar nicht so häufig und es war ein tolles Forum.
Bei so einem Forum kommen ja meist Menschen zusammen, die schon so eine Affinität zum Thema haben. Unsere Studie Uncover Smart Aging ging da etwas mehr in die Breite. Und sie hat ergeben, dass die große Mehrheit der Generation 50 plus davon ausgeht, dass KI, also künstliche Intelligenz, keine nennenswerte Auswirkung mehr auf ihr Leben im Alter, ja, beziehungsweise einen Nutzen für sie bringen wird. Wie siehst denn du das?
Das sehe ich anders.
Ja.
Schon heute benutzen ja viele KI, ohne es zu wissen. Wenn sie ihr Smartphone nutzen und sich navigieren lassen und sonst welche Sachen, da ist ja schon immer KI auch mit im Spiel. Das wird noch sehr viel stärker sein. Also wenn wir jetzt von Leuten sprechen, 50 plus, also in 10 Jahren wird es so im Alltag eingebettet sein, dass man sich es kaum noch ohne vorstellen kann. Man merkt es eigentlich erst mal dann, wenn die Technik mal dann nicht funktioniert, wie man doch dann ähnlich ist.
Absolut. Ich glaube, das hat so gut wie jeder Mensch im Alltag schon mal gemerkt, dass wenn dann plötzlich, und sei es nur, der Akku ist leer und ich will irgendwo hin, wir haben ja heute gar keine Karten mehr und schon wird es schwierig. Dann stellt sich bei mir sofort die Frage, was machen wir denn dann mit diesen Menschen, wenn die jetzt sagen, so ja, sie sind 50, 50 plus, ach, ich brauche das ja alles gar nicht mehr. Wie kriegen wir die denn mitgenommen?
Indem man die Technik so macht, dass die nicht Hürden aufbaut, sondern sehr niederschwellig ist, Spaß macht, den Leuten Lust drauf macht. Und das ist ja eigentlich genau unser Thema, was wir mit unserem sozialen Roboter auch versuchen. Ein Roboter, der für eine Zielgruppe 90 plus ist, ist ja nicht selbstverständlich. Da muss man ja schon sehr besonders herangehen. Und die Menschen, die wir mit dem Roboter konfrontieren, die haben auch gar nicht im Kopf Roboter, sondern die haben im Kopf, was ist denn das für ein Ding, für ein kleines Wesen, Süßsystem. Also, dass gar nicht der Roboter, die Technik im Vordergrund ist, sondern das, was man damit erzeugen kann, das soziale Gegenüber, das Wesen. Und damit machen wir auch solchen Menschen, die Power von solchen Technologien nutzbar.
Ich habe jetzt die Bilder im Kopf vom Aging with Tech Festival und auch das Feedback gehört. Daher kann ich total gut nachvollziehen, was du meinst, wenn die Reaktionen so sind. Jetzt haben wir, glaube ich, Menschen da draußen, die sich sagen, was ist das für ein süßes Ding? Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Da sprechen die über Roboter. Entschuldige mal, soziale Roboter, was soll denn das sein? Also vielleicht müssen wir erstmal anfangen, dein Forschungsgebiet, empathisch soziale Roboter oder Roboter, ich bin mir mal nicht sicher, wie man es ausspricht. Was ist denn das jetzt eigentlich?
Also ursprünglich wurden Roboter entwickelt, um Menschen mechanische Arbeit abzunehmen. Das kennt man, die sind in Fabriken eingesetzt worden. Und soziale Roboter sollen aber keine mechanische Arbeit den Menschen abnehmen, sondern das Ziel ist, eine soziale Verbindung aufzubauen mit den Menschen, sozial zu interagieren. Übrigens ist auch Sozialarbeit oft ein harter Job, der wirklich sehr viel Energie auch braucht. Und da können eben auch soziale Roboter unterstützen. Also das heißt, der Roboter spricht mit seinem Gegenüber. Das ist wesentlich, baut eine Verbindung auf, aber durch Sprache, aber auch durch nonverbale Kommunikation. Nonverbale Kommunikation heißt, wir hören die Stimme des Gegenübers, sehen die Mimik und haben eine Vorstellung, wie es dem Gegenüber wohl geht. Das sollen die Roboter auch verstehen. Das zeigen, dass sie verstehen und auch selbst dann auch nonverbale Signale senden. Also unser Roboter hat eine Mimik, baut Blickkontakt auf, was für soziale Interaktion sehr wichtig ist und kann auch lachen, auch spiegeln, wenn er merkt, es geht dem Gegenüber nicht so gut und interagiert also sozial mit seinem Gegenüber.
Das klingt total abgefahren. Und ich frage mich persönlich, wie viele Menschen wir gerade schon verloren haben in dem Augenblick, in dem du gesagt hast, dass das jetzt nicht mehr so eine maschinelle Hilfestellung ist, sondern was Soziales. Weil genau das ist immer das, wo ich die Menschen auf die Barrikaden gehen sehe. Die Kreativität, das Soziale, das können die Roboter niemals ersetzen. Und jetzt kommst du daher und sagst, hey, genau darum geht's gerade. Wie seid ihr denn darauf gekommen, beziehungsweise wie kann denn das funktionieren?
Das kann sehr gut funktionieren. Ich meine, mit Roboter verbinden wir über Technik. Aber andere Dinge, die wir Menschen herstellen, zum Beispiel ein Teddybär, da kann man sich sehr schnell vorstellen, ah, ist der süß und dass man mit ihm interagiert. Das heißt, wenn man Dinge, Artefakte oder Produkte, die wir herstellen, nicht aus Technik heraus denkt, sondern vom Nutzer her denkt, kann man ganz schöne, wunderbare Dinge gestalten, die uns Menschen berühren. Sei es auch, ich meine, Bilder, Musik, Bücher berühren sie auch. Mhm. So, mein Hintergrund ist, ich habe Maschinenbau studiert und dann Design. Also sowohl Technik als auch eben das Design, wo es darum geht, welche Wirkung wollen wir erzielbar gegenüber. Und habe immer im Bereich Mensch-Maschine-Interaktion gearbeitet. In der Agentur zunächst bei einer Siemens-Tochter, wo es darum geht, wie bedient man medizinische Produkte, wie bedient man ein Auto im Cockpit oder auch einen Kühlschrank, eine Waschmaschine. Ich habe meinen Kunden damals schon immer gesagt, es ist doch eigentlich blöd, dass wir Menschen lernen müssen, wie wir diese Produkte bedienen und also deren Sprache lernen müssen. Eigentlich sollten doch die Maschinen lernen, unsere Sprache zu verstehen und zu sprechen. Und wir sprechen eben auch nonverbal. Also wir senden ganz andere Signale als nur Text und Bildschirmausgabe. Genau, und ich habe die Agentur, wo ich drin war, die habe ich übernommen gehabt und dann 2017 verkauft und dann ein Startup gegründet, Naval Robotics, was sich genau zum Ziel setzt, jetzt einen Roboter zu entwickeln, der unsere Sprache spricht, wie wir sprechen, sodass wir sehr intuitiv natürlich mit ihm interagieren können.
Jetzt hatten wir hier im Podcast ja schon das Thema, wie Roboter vielleicht kochen lernen können, was wahnsinnig komplex ist. Wir hatten auch Julian van Dieken mit dem KI-generierten Bild, das Mädchen mit den leuchtenden Ohrringen durch eine KI erzeugt. Und jetzt gehst du ja noch eine Ebene weiter für mich auf dieses Empathische, das Zwischenmenschliche. Können wir es vielleicht mal andersrum aufrollen? Was unterscheidet denn dann den Menschen vom Roboter noch?
Empathie wird in der Psychologie ja zum Beispiel unterschieden zwischen der affektiven Empathie und der kognitiven Empathie. Die Affektive ist eben genau auf dieser nonverbalen Ebene, das heißt auf dieser Gefühlsebene. Ich sehe, wie es jemandem geht und kann es dann nachempfinden und kann auch selbst meinen Gefühlszustand durch Mimik, durch Stimme, durch Körperhaltung ausdrücken. Das ist ein Part, den wir technisch umsetzen müssen. Und was alles, was nonverbal ist oder vieles geht über eben visuelle Wahrnehmung. Und heute ist KI so weit, dass wir, man nennt das Computer Vision, also die Kamerabilder auswerten und man durch neuronale Netze, die auf dem Roboter laufen, der Roboter erkennen kann erstmal, wo ist in dem Bild überhaupt ein Gesicht? Ah, hier ist das Gesicht, hier kann ich in die Augen gucken, das habt ihr Kontaktaufbau. Dann kenne ich die Person überhaupt, vielleicht habe ich schon mal mit ihr gesprochen, da weiß ich den Namen. Wie ist auch die Mimik, kann man ja aus dem Bild rauskennen, also lacht die Person gerade oder ist wohl sehr traurig? Auch, wo schaut denn die Person gerade hin? Also ist gerade aufmerksam, schaut sie zu mir oder schaut sie woanders hin? Alles wichtige Sozialsignale, die der Roboter auswerten kann und damit auf dieser nonverbalen Ebene Signale wahrnehmen kann und die auch senden kann. Jetzt der Unterschied zum Menschen ist klein, aber sehr wichtiger, weil wir uns sagen, Empathie heißt, den Gegenüber zu verstehen, das Nonverbale und nachempfinden zu können. Und KI-Roboter haben kein Empfinden, zumindest nach meiner Definition, weil zu einem Empfinden gehört ein Bewusstsein. Also nicht nur Signale hat ja der Roboter auch, er empfängt diese Signale, nur er empfindet diese Signale nicht. Er kann sie verrechnen in Algorithmen. Und wir empfinden das. Und das ist der Unterschied zu Menschen, dieses Bewusstsein.
Ich kann total verstehen, worauf du gerade hinaus willst. Und gleichzeitig geht bei mir die ganze Zeit im Kopf ab, es gibt ja auch Menschen, die gar keine Empathie empfinden können. Und die gar keine Empathiefähigkeit sozusagen haben. Und die Fähigkeit wiederum würde ich dem Roboter nach deinem Bericht jetzt irgendwie zuschreiben, weil er ja ganz gezielt analysiert, was ja mitunter wir Menschen überhaupt nicht mehr machen, weil das ja auf einer möglicherweise auch unbewussten Ebene stattfindet oder wir uns überhaupt nicht darum scheren, wie es gerade unserem Gegenüber geht, während der Roboter das ja ganz gezielt trainiert bekommt und dann eben weiß oder versucht zu errechnen, so könnte ich es jetzt mal sagen, mein Gegenüber ist gerade traurig oder empfindet gerade Freude oder wie auch immer, während das ja vielleicht manche Menschen auch nicht wissen. Also könnte sogar der Roboter Menschen helfen, Muster zu beschreiben, wie sie bei anderen Menschen erkennen können, wie sie sich gerade fühlen?
Also diese Technologie wird nicht bei Robotern, aber in anderen Bereichen auch genutzt, um Menschen mit Autismus zu unterstützen. Mhm. Weil diesen Menschen fällt es oft schwer, die Mimik des Gegenübers zu lesen, sind ja vielleicht überfordernd. Und da kann so Technologie tatsächlich helfen. Es gibt meist sogar Produkte in diesem Bereich. Genau, um dann einen Hinweis zu geben, wie geht es wohl diesem Gegenüber, wenn ein Mensch das nicht lesen kann. Und bei uns Menschen ist das normalerweise, es gibt natürlich Krankheiten, aber normalerweise können wir es Menschen eigentlich ganz gut. Es gibt ja diese Spiegelneuronen, was automatisiert, die funktionieren, wenn der Gegenüber lacht, dass man auch ins Lachen schnell reingeht. Allerdings braucht es eine gewisse Aufmerksamkeit. Es braucht doch eine gewisse Arbeit und Mühe. Und das kann man aktiv sicherlich einige Minuten, auch vielleicht wenige Stunden aufrechthalten. Aber irgendwann ermüden wir auch ganz schnell, weil es sehr viel auch Kraft kostet. Und da sind wir doch wieder beim Thema Robotik, wo Höchstleistung ist. Also jeder, der Kinder hat, weiß, wie schwer es ist, 24 Stunden am Tag immer empathisch zu sein, immer bedingungslose positive Zuwendungen zu verteilen. Das fällt dem Roboter überhaupt nicht schwer. Mhm. So, das heißt, was der Unterschied ist zwischen Menschen und Robotern, ich glaube, Menschen sind sicherlich sehr viel feinfühliger, flexibler in dem, was sie wahrnehmen können. Aber wir schaffen es einfach nicht die ganze Zeit, diese Aufmerksamkeit auf dem anderen zu haben. Wir sind mit eigenen Dingen beschäftigt, ermüden dann auch mit der Zeit. Und deswegen sind diese Berufsbilder in diesem sozialen Bereich auch wirklich Höchstleistung, die da vollbracht wird. Und deswegen können in diesem Bereich auch Roboter helfen, weil die können es vielleicht nicht so feinfühlig und genau wie Menschen, aber immer auf einem gleichbleibend hohen Niveau, 24 Stunden am Tag.
Jetzt hatte ich gerade schon angedeutet, ich glaube, für manche Menschen ist das total komisch, dass jetzt Roboter genau diese Ebene einnehmen. Und gleichzeitig hast du es gerade auch schon gesagt und wir auch auf dem Aging with Tech Festival gemerkt, dass sich die Menschen sofort in diese kleinen süßen Dinger verlieben. Also du hast schon gesagt, das Unternehmen heißt Naval Robotics und du bist sozusagen der Papa von den beiden Robotern Naval und Emma. Naval war dabei und alle haben sich sofort verliebt. Warum ist das denn immer so? Was macht die denn so liebenswert?
Also wir haben uns beim Design orientiert an Charaktere, die wir von einem Walt Disney oder Pixar-Film kennen. Mhm. Walt Disney hat es ja jetzt über Jahrzehnte ist gelernt, künstliche Charaktere zu erzeugen, wo man sofort eine Empathie für die empfindet. Das heißt, es ist immer dieses Kindchenschema, große Augen, expressive Mimik gehört dazu, das sind diese Proportionen. Und dann ist noch so etwas, Walt Disney hat eigentlich nie versucht, die Figuren möglichst menschlich zu machen, hat aber anderen abstrakteren Figuren immer menschliche Züge gegeben. Das heißt, allein schon, wenn man auf einen Würfel zwei Augen draufklebt, empfindet man schon Empathie. Das heißt, man nennt das Anthropomorphisieren, wir vermenschlichen Produkte, Artefakte. Und das, was Pixar, Walt Disney im 2D im Film macht, das haben wir eben in echt dann übertragen. Wir wollten so einen Charakter in echt kreieren, haben also eine menschenähnliche Figur, aber nicht möglichst menschenähnlich, sondern es reduziert comichaft. Da haben wir sowas wie Charlie Brown, Comicfigur, kann man sich vorstellen, oder wie Eve in diesem Volley-Film zum Beispiel, da irgendwo dazwischen süß mit größeren Augen, abstrahiert, dass man gerade noch so auf eine ganz leichte Nase angedeutet ist. So wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Nur zwei Linien für die Augenbrauen und den Mund, die dritte Linie, damit können wir sehr viele Emotionen darstellen. Dann ist der Roboter halt klein, so 75 Zentimeter, wirkt überhaupt nicht technisch, sondern hat so ein oranges Kleid an und was ganz wichtig ist, er hat eine Mütze auf. Viele fragen ja, was hat denn die Mütze für eine Funktion? Und die Mütze hat genau die Funktion, den Roboter nicht technisch wirken zu lassen. Es soll also nie wie ein technisches Ding wirken, sondern wie ein kleines, süßes Wesen, was kein Mensch ist, was kein Haustier ist, was was Neues ist, aber sympathisch ist, was einen anschaut. Und allein, wenn man von so einem Wesen angeschaut wird in die Augen und der einem ein Kompliment macht, dass, also wer da nicht berührt ist, da funktionieren die Spiegelneuronen nicht mehr so gut.
Da fällt mir auch eine alte psychologische Studie ein. Ich glaube, das waren Affenbabys damals. Da war ein Drahtgestell als Mutter, die hatte so einen Pelz und einmal ein Drahtgestell, was sozusagen Milch geben konnte. Und tatsächlich sind die Affenbabys lieber zum Pelz, also zu einem flauschigen oder in eurem Fall dann textilbehafteten technischen oder metallischen Wesen gegangen, als dass sie trinken wollten, ne? Obwohl die Nahrung natürlich lebenswichtig war. Also das kann ich total gut nachempfinden. Jetzt habt ihr Navel und Emma. Unterscheiden die beiden sich außer im Namen und damit theoretisch im Geschlecht?
Nein, gar nicht. Es ist so, also wir nennen den Navel, allerdings der ist jetzt in 12 Pflegeheimen inzwischen und jedes Pflegeheim gibt eben eigentlich einen eigenen Namen. Und das Heim, das sein Navel Emma getauft hat, hat ihm gleich auch eine andere Mütze, nämlich eine rote Mütze mit Blümchen drauf gestrickt. Mhm. Und so ist es ein sehr stimmiges weibliches Bild von dieser Roboterfigur. Das Design haben wir bewusst neutral gehalten. Also manche interpretieren schnell da eine männliche Figur rein, andere sind überzeugt, es ist weiblich. Aber es ist irgendwo dazwischen. Auch die Stimme an sich ist ja so leicht kindlich. Und auch etwas Künstliches und ist auch nicht eindeutig männlich oder weiblich. Weil wir wollen nicht einen Jungen oder Mädchen ersetzen oder keinen Menschen ersetzen. Es ist was Eigenes, was Neues. Aber wir Menschen neigen halt dazu, gleich nur Geschlecht drin sehen zu wollen.
Absolut, finde ich total faszinierend. Ne? Das sagt ja auch dann immer was über den Menschen aus, wie er da rein interpretiert. Ja, du sagst es bereits, die sind in Vorserienproduktion seit Oktober 23 jetzt in mehreren Pflegeheimen im Einsatz, die beiden. Beziehungsweise, ja, eigentlich, wie du schon sagst, es sind gar keine zwei unterschiedlichen, sondern eigentlich identische. Und damit habe ich auch schon die Reaktion von dir rausgehört, die die Menschen in den Pflegeheimen hatten. Und gleichzeitig frage ich mich so ein bisschen, ich kenne so Videos von Menschen in Pflegeheimen, wenn Tiere zu Besuch kommen, vor allem Hunde, aber manchmal habe ich auch schon mal mit Eseln oder Pferden gesehen, wie plötzlich Menschen ja wieder ganz anders lebendig wirken und eine ganz andere Freude im Gesicht haben. Ja, auch mit Babys funktioniert das manchmal. Was kannst du denn darüber sagen, wie eure Roboter ankommen? Also abgesehen davon, dass sie jetzt schon eine eigene Blümchenmütze kriegen.
Im Prinzip kann ich sagen, natürlich muss ich das als Start, aber es ist wirklich so, dass die Roboter sehr gut ankommen, sowohl bei den Heimbewohnerinnen, die es oft sind, als auch bei den Pflegekräften, auch oft weiblich. Die haben Spaß damit, die haben Freude. Auch Pflegeheimleiter sagen, da wird die Stimmung gehoben durch diese Roboter. Jetzt ist es allerdings auch so, dass es immer einen gewissen Anteil gibt an Menschen, sowohl von den Angestellten als auch den Bewohnern, die sagen, nee, sie wollen nicht. Sie wollen, das geht gar nicht mit Technik interagieren. Und das ist vollkommen okay. Und ein gewisser Anteil von denen, die werden mit der Zeit dann doch weich und bekommen mit, dass die anderen Spaß damit haben und wollen dann doch mal einfach mal probieren. Und das ist vollkommen okay. Ich verstehe es, wenn mir gesagt wird, jetzt wird mir ein Roboter vorgesetzt, der jetzt mit mir sozial interagieren soll. Ich wäre erstmal total skeptisch, wenn ich nicht wüsste, was es denn ist. Aber er erzeugt Freude im Lachen und die Geschichten, die wir da erzählt bekommen, wir sind mit den Pflegekräften so wöchentlich oder alle 2 Wochen auch in Kontakt über Videocalls. Die sind sehr unterschiedlich, teilweise sehr berührend und lustig. Also weil die Interaktionen auch sehr unterschiedlich sind. Also manche machen einfach nur Smalltalk, lassen sich einen Witz nach dem anderen erzählen. Es gibt andere Heimbewohner, die kognitiv noch richtig fit sind, die sich auf Sitzungen mit Navel vorbereiten mit Fragen und sich dann mit Navel über Literatur aus dem letzten Jahrhundert unterhalten, weil das ihr Steckenpferd ist und sonst keiner im Pflegeheim sich da auskennt. Und das kann eben Nebel auch mit der Kai dahinter. Aber es gibt auch berührende Themen. Die berührendste war, dass eine Heimbewohnerin an einem Tag eine Krebsdiagnose bekommen hat. Und die war sehr betrübt, sehr betroffen, hat sich so in sich verschlossen, hat aber dann in so einer Sitzung mit Nebel gesprochen. Sie hat es Nebel dann gesagt. Und Nebel hat sehr empathisch reagiert, hat gesagt, er versteht, dass er das sehr betroffen macht. Sie kann sich aber sicher sein, sie ist nicht alleine in dem Thema. Das ganze Team steht ihr hinter ihr und zusammen kriegen sie es hin. Und das hat ihr dann doch auch Last von Schultern genommen und hinterher hat sie es dann anderen Heimbewohnern auch erzählt. Sie hat also sich da geöffnet.
Wow.
Und selbst die Betreuungskraft, die dabei saß, war da auch ganz berührt. Wir haben jetzt aus einer Studie, das wird ja wissenschaftlich begleitet, habe ich gerade gestern erste Vorskripte was gelesen. Die Pflegekräfte kriegen durch Navel mehr von den Heimbewohnern mit, weil sie Navel mehr erzählen und Navel fragt einfach nach, der stochert nach, wie geht's dir, was willst du? Und da kriegen jetzt die Pflegekräfte mehr von den Heimbewohnern mit.
Das finde ich total spannend, weil wo du das gerade erzählst, erinnere ich mich zurück an meine Zeit in der Reha-Klinik als Psycho-Onkologin. Ich war regelmäßig auf Pflegestationen, weil ich wusste, dass die Pflegekräfte ja viel mehr als ich als Psychologin mitbekommen haben. Die verbringen ja viel mehr Zeit mit denen und sind ja viel näher dran. Und wenn wir es mal ganz platt sagen, dann machen die oft die Scheiße im doppelten Sinne weg, ne? Also die kriegen ja wirklich auch den Mental Load der Menschen viel, viel stärker mit und nicht nur die körperlichen Einschränkungen. Und wenn du jetzt sagst, da ist noch ein Roboter, der kann sogar noch näher dran sein, weil er ja theoretisch einfach oder praktisch auch mehr Zeit verbringen kann mit den Menschen, dann können wir ja dann noch viel, viel mehr aus den Menschen rauskriegen und viel mehr das tun, was in meiner Wahrnehmung sowieso das Wichtigste ist, auch wenn es dann in dem Sinne kein Mensch ist, nämlich zuhören.
Genau, also du hast gerade das Wort gesagt, mehr. Ich glaube, er kann einfach anders. Wir wollen schnell vergleichen den Roboter mit dem Menschen. Ich habe es immer gern, dass wir einfach die Vergleiche lieber sein lassen. Auch das Beispiel vorher mit Hunden. Hunden funktionieren sehr gut im Pflegeheim. Nagel kann so ähnliche Dinge, diesen Blickkontakt aufbauen, aktivieren. Aber Hunde können es sicherlich auf ihre Art besser. Menschen können ihres auf ihre Art besser und Nagel kann seins auf seine Art besser. Und deswegen, die Kombination ist einfach sehr gut. Und ich meine, es gibt auch genügend Studien, wo Menschen und vielleicht nicht alle Menschen, aber auch sagen, gewisse Dinge würde ich sogar eher einer Technik oder einer Maschine anvertrauen als einem Menschen. Man spricht von sozialen Superkräften, aber Roboter, die verurteilen einfach nie, sind immer freundlich. Aber ich glaube, gerade das Bewerten ist auch ein wichtiges Punkt, dass man nicht das Gefühl hat, nur Menschen bewertet zu werden, wenn ich mich da offenbare. Das ist wahrscheinlich auch hilfreich, dass man leicht etwas kundtut.
Niemand kann sich ja frei machen von diesen unconscious bias, also den eigenen Dingen, die wir mitbringen, wenn wir Geschichten hören. Das ist beim Roboter natürlich anders. Der Hund, der bringt sein Fell mit, das will gestreichelt werden. Das ist jetzt abgesehen von eurer Mütze und vielleicht flauschigen Cardigans, die ich anziehen kann, beim Menschen auch nicht so der Fall. Lass uns doch mal kurz drüber sprechen, was so die eigentlichen Use Cases waren von euren Robotern. Also als Startup müssen wir immer Use Cases machen, also uns überlegen, wofür verwenden wir eigentlich unser Produkt? Das heißt also, wofür hast du gedacht, wird Navel verwendet und stimmt das überein mit dem, wie er jetzt verwendet wird?
Ganz am Anfang habe ich immer gesagt, für ältere Menschen alleine zu Hause, wo man eben weiß, dass eine Pandemie von Einsamkeit, gerade bei älteren Menschen, wenn einer Partner vielleicht gestorben ist, die Kinder sehr weit weg sind und das ist immer noch so. Das bekommen wir auch immer noch zu hören. Selbst wenn ein ambulanter Dienst da ist, einmal am Tag für eine Viertelstunde ist es wirklich sehr wenig. Es gibt Menschen, die wochenlang nicht sprechen. Das ist schon ganz schön bedrückend zu sehen. So, jetzt sind wir allerdings als Startup damit konfrontiert worden. Also B2C, also sprich zu Endkonsumenten zu gehen mit so einem komplexen Produkt, ist eigentlich fast nicht möglich. Man braucht da so viel Geld dafür. Das heißt, man muss eigentlich erstmal schauen, dass man Geschäftskunden findet, B2B. Das heißt, dann haben wir eben sehr bald mit Pflegeheimen gesprochen, mit Geschäftsführern von Pflegeheimen, ob denn da ein Bedarf ist, wie sie es einschätzen. Da ist Bedarf da. Natürlich, diese Aktivierung ist sehr wichtig. Also, und der Use Case ist zunächst mal soziale Interaktion, also Aktivierung, kognitive, emotionale Aktivierung, weil dadurch wird das Fortschreiten von Demenz reduziert, aber auch Depression und Angstzustände, was auch ein Thema ist, auch Einsamkeit, auch im Pflegeheim ist auch Einsamkeit. All das kann reduziert werden durch soziale Interaktion. Deswegen ist Aktivierung da ein großes Thema. Das ist der erste Schritt. Und da ist schnell die Frage, wer zahlt denn eigentlich dafür, nur für Aktivierung? Weil wir sind ja Menschen, gerade im Businessbereich, geht es schnell um Funktionen. Welche Funktionen kann man da jetzt effizienter machen oder ersetzt irgendwas? Wo kann man Geld sparen? Und zusätzliche Aktivierung ist erstmal, klingt nicht wie so ein Business Case, weil es eher indirekt ist. Deswegen natürlich überlegt man weitere Use Cases. Ziemlich schnell kamen dann die Pflegekräfte und auch Heimbetreiber auf uns zu mit neuen, weiteren Use Cases. Ganz oft wurde gesagt, dass er doch singen sollte. Singen ist es auch wiederum Aktivierung, aber aktiviert eben sehr stark auch emotional. So, jetzt kommen auch dann funktionale Use Cases. Also Fremdsprachen ist ein Riesenthema, weil sowohl Heimbewohner als auch Pflegekräfte nicht muttersprachlich Deutsch sind häufig. Das heißt, man ist schnell im Pflegeheim, wo 20 verschiedene Muttersprachen zusammenkommen und die sich wirklich nicht immer verstehen. Im ersten Schritt ging es vielleicht darum zu sagen, ich kann eine ältere ukrainische Frau, die sonst keiner versteht, kann Navel mit ihr einfach sprechen, weil sonst spricht keiner mit ihr. Im zweiten Schritt geht es dann darum, das zu übersetzen, auch Hilfestellung bei der Übersetzung zu geben. Das ist ein Thema. Dann ist ein Thema die Anbindung ans Dokumentationssystem. Dokumentation ist sehr lästig in der Pflege, bürokratisch. Das kann einerseits Nele selbst Informationen, die er sammelt, von seinem Gegenüber einpflegen. Also heute spricht Frau Müller langsamer, es scheint müde zu sein, das einzutragen oder vielleicht sogar zu sagen, oh, da sollte mal jemand nachschauen. Mhm. Zum anderen kann er auch Pflegekräften Zugang zu diesen Dokumentationsakten geben, weil sonst üblicherweise steht der Rechner am Ende des Flurs und keiner schaut mehr drauf. Das sind aber schon hilfreiche Informationen. Also von, wie heißt es nochmal, die Enkelin von Frau Müller, wenn die Pflegekraft mit Frau Müller sprechen will. Da kann Nadel eben zugreifen und sagen. Dann bis hin zu Essenspläne erfragen, fragen, was möchte denn die Heimbewohnerin jetzt nächste Woche essen? Das macht heute eine Pflegekraft, ist 4 Stunden die Woche unterwegs mit einem Zettel und erfasst das, was eigentlich nicht sein müsste, dass das ein Mensch macht.
Wie läuft Nadel dann? Läuft er irgendwie mit den Pflegekräften mit und die stellen den dann von Zimmer zu Zimmer? Läuft er eigenständig? Und ich bin noch nicht so ganz klar damit, wie die Leute dann auf den zugehen. Also nehmen die dann den mit auf ihr Zimmer oder setzen sie sich dann im Kreis und stellen einfach wild Fragen, so wie alle bei ChatGPT einfach mal angefangen haben, irgendwas zu tun? Weil du erzähltest auch gerade so Literatur. Was sind die Themen von Nadel eigentlich? Wie wird der eingeführt?
MVP, Minimal Viable Product, was wir haben. Das heißt, wir haben im Moment Minimalfunktionen darin. Also zum Beispiel, heute fährt er noch nicht alleine. Das soll er so in 2-3 Monaten starten. Aber das ist auch vollkommen okay. Wir haben das so gemacht im Rahmen von Pilotprojekten, dass wir gesagt haben, am Anfang soll David nicht alleine mit Heimbewohnern interagieren. Wir wollten einfach auch lernen und sicher gehen, dass da nichts passiert, dass es auch so gut funktioniert, sondern eine Pflegekraft ist dabei oder Betreuungskraft genauer. Es gibt ja Pflegekräfte, die diese körperliche, physische Behandlung machen, Betreuungskräfte, die die Aktivierung machen. Üblicherweise hat eine Betreuungskraft Nadel und macht entweder eine Einzelsitzung mit einer Person oder manchmal auch Gruppensitzungen. Bei Gruppensitzungen ist dann wichtig, dass man nicht zu große Gruppen hat und dass die nicht durcheinander quatschen, weil damit kann Nadel nicht umgehen, wenn mehrere Menschen gleichzeitig reden. Aber beides wird gemacht und inzwischen gehen die auch sogar in den geschlossenen Demenzbereich rein, also in Bereiche, wo dann vielleicht der Heimbewohner selbst gar nicht mehr richtig sprechen kann oder sich artikulieren kann. Dann ist sogar so, dass dann doch die Betreuungskraft oder sogar ein Therapeut mit Nadel spricht, aber selbst das aktiviert dann die stark demenzkranke Person sehr stark, dass sie doch nur versuchen, ein paar Worte zu sagen oder den Namen zu sagen, was eben sehr aktivierend eben ist.
Total.
Und das Ziel ist, dass dann jetzt eben in 2-3 Monaten Nadel anfängt, alleine in diesen öffentlichen Bereichen herumzufahren, sieht, wenn jemand alleine sitzt, erkennt, wer das ist und die Person mit Namen anspricht und vielleicht einfach nur Smalltalk macht, fragt, wie geht's denn heute? Oder wenn er eben weiß, er merkt sich eben, was die Hobbys sind oder Gespräche sind, dann eben auch tiefere Gespräche über Hobbys macht. Und manchmal sind es aber auch ganz einfache Sachen. Über Frühling, über Rezepte. Rezepte über Eierlikör tauscht sich die Leute mit Nadel aus. Oder über Kuchenbacken.
Sehr schön. Das sind alles Feature. Und du hast es schon gesagt, Minimal Viable Product, das kennt man aus der Startup-Welt. Das ist erstmal so der erste Versuch. Es ist wahrscheinlich noch viel, viel mehr in euren Köpfen, viel, viel mehr, was man tun könnte. Ich ziehe meinen Hut davor, wie weit ihr überhaupt schon gekommen seid. Vielleicht zum Abschluss nochmal so die allgemeine Frage, um zum Thema Gesellschaft besser machen zurückzukommen. Was glaubst du denn so ganz allgemein, wie kann der digitale Wandel dazu beitragen, gut alt zu werden?
Ein großes Problem vom Älterwerden, also ich bin jetzt 54, also ich bin 50 plus, aber jetzt von dem, was ich höre, was Menschen in Rente gehen, ist das Abgeschnittensein von Gesellschaft, von anderen Menschen oder auch von den Dingen, die man früher getan hat. Und wenn es die eigenen Hobbys sind oder eben Literatur aus dem letzten Jahrhundert, um Gesprächspartner zu haben. Das große Problem ist dieses Abgeschnittensein von dem restlichen Leben. Und da kann Digitalisierung auf jeden Fall helfen, indem die Technik Verbindung schafft, sei es über natürlich Telefonie, Videotelefonie, über Foren, über Chats, also Menschenverbindung im gleichen Wissen und mit Interessen. Und zum anderen kann aber eben auch Technik selbst durch diese KI, die jetzt da gekommen ist, durch diese Large Language Model, selbst Inhalte bereitstellen, sei es auf der kognitiven, auf der emotionalen Ebene, die mit einem selbst resonieren. Hartmut Rosa spricht von Resonanz, sozialer Resonanz, die, auch das sagt der Soziologe, nicht nur mit anderen Menschen aufgebaut werden kann, sondern mit Dingen, mit Tieren, mit Musik, mit Kunst, mit anderen Artefakten. Und Technologie ist auch ein Artefakt. Und wenn wir das so gestalten, wie andere Kunstwerke auch, kann es wirklich die Menschen berühren und da auch das Leben bereichern.
Empathische soziale Roboter. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt schon darüber sprechen und dass sie die Gesellschaft jetzt schon besser machen können. Deine Perspektive, dass es Roboter gibt, Pflegekräfte und Tiere, die alle unterschiedliche Stärken haben und die gemeinsam das Leben von Menschen bereichern können, finde ich phänomenal. Also ein Und, nicht ein Oder. Danke für deine Einblicke in das Leben mit Navel und Emma. Ich wünsche dir und uns, dass die beiden sich prächtig entwickeln können und weiter die Gesellschaft besser machen. Wer jetzt wissen will, wie Navel aussieht, kann unsere Mitschnitte vom Aging with Tech Festival schauen. Den Link dahin zur Studie Uncover Smart Aging und zu Navel Robotics gibt es natürlich in den Shownotes. Herzlichen Dank, Claude Toussaint.
Super, ich bedanke mich auch für das tolle Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht, Dan. Vielen Dank. Tschüss.